Aus dem Johannesevangelium, aus dem 21. Kapitel, die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, es geht um Jesus und Petrus, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge und du erkennst, dass ich mich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Dort am Ufer steht ein Mann tief verwundet. Nicht, weil er von anderen verletzt worden wäre, das ist immer schlimm. Schlimmer ist es aber noch, wenn man sich selbst anklagen muss, weil man persönlich versagt hat. Der Ort, an dem sie stehen, ist Petrus vertraut. Er kennt diesen See, den Strand, das Wasser, die Tiefen und Untiefen, die Unwägbarkeit des Wetters dort am Strand. Und er kennt sein Handwerk, die Fischerei. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er nach den Wirren der letzten Wochen gerade hierher zurückgekehrt ist. Hier kennt er sich wenigstens aus. Und dann vor ein paar Tagen zerbrach alles, worauf er gebaut hatte. Ganz jäh brachen alle seine Träume zusammen, als sein verehrter Lehrer, ja sein Freund, mitten aus der Mitte gerissen wurde, verhaftet, gefoltert. Und was ihn am meisten verwirrte, der setzte sich noch nicht einmal zur Wehr. Er erinnert sich noch daran, wie Angst durch seinen Körper kroch, hin und her gerissen zwischen seiner eigenen Großartigkeit und der eigenen Selbstunterschätzung, Überschätzung. Niemals werde ich dich verlassen. So hatte er einmal mit geschwollener Brust vor Jesus gestanden. Und wenn alle dich verlassen werden, ich halte zu dir. Das waren seine Worte. Und dann, als er nicht mehr verstand, was um ihn herum passierte, da schnelle Flucht, Feigheit, Müdigkeit. Noch ein einziges Mal ein verzweifelter Kampf im Garten Gethsemane, wie er dem Soldaten ein Ohr abschlug, doch alles half nichts. Er konnte das Blatt nicht wenden und schließlich das Schlimmste von allem, er mag gar nicht mehr daran denken, versucht es zu verdecken, es zu verdrängen mit Arbeit oder was ihm sonst noch nützlich erscheint, um nicht daran zu denken, um doch festzustellen, dass jeder Gedanke, der ihm entwischt, sich genau dort festkrallt, an diese Stelle, wo er eigentlich nicht hin wollte und wo er eigentlich auch nie wieder hinschauen möchte. Was gibt es für Tage im Leben? In 4 oder 5 Tagen passiert mehr als in manch einem ganzen Jahr. Und im Nu stürzt alles zusammen, was man sich mühsam aufgebaut hat. Das Leben scheint verfuscht, schneller, als man überhaupt denken konnte. Und jetzt kann er vor sich selber nicht mehr bestehen. Das ist die Szene. Mit seinem Namen mag er auch nicht mehr angesprochen werden. Der Name, den er einmal mit Stolz getragen hatte. Jetzt schmerzte er ihn wie so eine zu groß geratene Krone, die einem immer ins Gesicht rutscht und dabei einfach nur albern aussieht. Petrus, der Fels. Ein Witz war dieser Name bestenfalls noch. Auf ihn sollte man sich verlassen können, ja, auf einen, der seinen besten Freund verrät oder was. Gut, dass er noch einen anderen Vornamen hat. Simon. Simon, Sohn des Johannes. Das klang im Leben nicht so spektakulär wie Petrus, war aber auch weniger verfänglich. Wie er sich schämte. Diese blöde Szene am Feuer, diese Frau, die ihn darauf festlegen wollte, nachdem sie Jesus gefangen hatten. Wie ein kleines Kind stellte er sich dumm. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Immer mehr Leute kamen und sprachen ihn auf seine Herkunft an. Ich und Jesus? Nein. Schließlich trat der Diener des Hohepriesters auf, dem er ein Ohr abgeschlagen hatte, und sagte, du bist dabei gewesen, ich erkenne dich wieder. Und dann begann er sich selbst zu verfluchen, ich schwöre es, ich habe mit diesem Jesus nichts zu schaffen, überhaupt nichts. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Dabei hatte er ihm alles zu verdanken. Ihm kündigte er die Freundschaft in aller Öffentlichkeit. Unlängst noch hatte er ihn als Messias, als Sohn Gottes erkannt und dafür seinen Namen Petrus erhalten. Petrus, der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. So viel hatte Jesus ihm zugetraut und er selbst sich auch. Der Richtige hat diesen Namen bekommen. Die Mächte der Unterwelt sollten ihn nicht überwältigen. Nein, die Mächte der Unterwelt nicht, aber diese Frage dieser einfachen Frau, die verhängnisvollen Verkettungen dieser einen Nacht, als er alles verriet, was ihm lieb und teuer war, alles noch bevor er es begreifen konnte, alles noch bevor der Hahn krähte, dreimal, um diesen Tag zu begrüßen, den er nun für immer verfluchen möchte. Und da erkennt er auf einmal Jesus, dass er lebt, sieht ihn am Strand, nichts hält ihn mehr. Er springt ins Wasser, wirft seinen Mantel weg und hechtet ihm entgegen. Und so stehen sie nun an dem See, an dem Ort, wo einmal alles mit ihnen beiden begann, wo er seine Berufung erfahren hatte. Und wohin er in seiner Verzweiflung zurückgekehrt ist, weil er sich dort wenigstens auskennt. Freude und Scham reichen sich die Hand. Er schwitzt Wasser und Blut. Ich lese den Text nochmal. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ich möchte an dieser Begegnung, die wir dort lesen, drei Dinge festhalten. Die erste ist, Jesus spricht Petrus auf das an, was jetzt gerade ist. Nicht was war, nicht was hätte sein können, nicht was vielleicht mal kommt, sondern auf das, was jetzt ist im Augenblick. Zweitens, Jesus kommt ihm dazu entgegen. Ich werde das nochmal nachbuchstabieren. Und als drittes eröffnet er Petrus damit eine neue Zukunft. Was mir zunächst auffällt in dieser Szene ist, dass Jesus dem Petrus überhaupt gar keine Vorwürfe macht. Sämtliche Formulierungen, die uns und mir wahrscheinlich auch auf der Zunge liegen würden, bleiben hier aus. Also Sätze wie, also darüber müssen wir aber noch mal reden. Du erinnerst dich doch sicherlich noch. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wie konntest du nur? Wie sollen wir jetzt da wieder rauskommen? Hast du dabei einmal auch an mich gedacht? Solche Sätze bleiben aus. Auch kein Strafschweigen, das ja eigentlich gar kein Schweigen ist, sondern sehr viel mehr dazu dient, die sicherlich vorhandenen Selbstzweifel bei meinem Gegenüber, wenn auch in ausgesprochener Weise, so doch in ohrenbetäubender Eindringlichkeit zu verstärken. Nein, Jesus verhält sich anders. Er leugnet das Fehlverhalten auch nicht, spielt es nicht runter, das wird nicht vom Tisch gewischt, ist nicht so schlimm gewesen. Nein, es klingt deutlich an, die dreimalige Verleugnung, das dreimalige Krähen und hier die dreimalige Frage. Aber er macht es nicht zum Mittelpunkt. Jesus möchte einen einzigen Punkt, nämlich, dass Petrus wieder heil wird. Typisch Jesus, möchte man sagen. Sollte uns eigentlich nicht verwundern. Jesus unterlässt es völlig, ihn auf das festzulegen, was da einmal gewesen ist. Ich habe schon gesagt, die Vergangenheit ist spürbar anwesend, die dreifache Verleugnung. Und man kann es auch nicht ungeschehen machen. So gern wir die Zeit zurückdrehen wollen, das können wir an vielen Stellen nicht. Und wir haben mit den Konsequenzen zu leben, mit den äußeren und mit den inneren. Es klingt deutlich mit. Aber das Versagen und die Vergangenheit wird hier nicht zum Zentrum gemacht. Dreh- und Angelpunkt ist eben nicht das, was geschehen ist. Darum formiert sich diese eine Begegnung nicht. Petrus wird eben nicht zurückgeworfen auf das, was passiert ist. Jesus holt sein Gegenüber in die Gegenwart und spricht ihn dann auf das an, was jetzt gerade ist. Und er fragt ihn dabei nach seiner Liebe. Fragt nicht, was war, nicht, was ist, nicht, was sein, nicht, was sein wird, sondern fragt, was ist jetzt, aktuell hier, so wie wir voreinander stehen, liebst du mich? Und die Liebe wird dann zur großen Chance für Petrus. Liebst du mich? Mehr will Jesus in diesem Moment nicht wissen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Liebst du mich? Und für diese Frage kommt er ihm ganz nah und das ist in einzelnen Schritten. Das kann man in diesem Text wunderbar sehen. Er kommt ihm entgegen und damit bin ich beim zweiten Punkt. Er kommt ihm zuerst an den Ort entgegen, wohin Petrus in seiner Verzweiflung hingegangen ist. Wo sollte er auch hingehen? Ja, es war alles zusammengebrochen. Dann gehe ich dahin, wo ich mich auskenne. Dort trifft er ihn an, am Boden zerstört. Simon, Sohn des Johannes. Er redet ihn nicht mit Petrus an. Er redet ihn nicht ein als den er vielleicht sein sollte oder der er sein könnte, wenn alles so schnurstracks gerade gelaufen wäre. Nein, er redet ihn an als derjenige, der er gerade ist und der er jetzt in diesem Moment sein kann. Simon, Sohn des Johannes. Jesus kennt ihn auch so. Er braucht den Erfolg des Petrus nicht, um ihn anzusprechen. Hör das mal persönlich. Er braucht deinen Erfolg nicht, damit er dich ansprechen kann. Wir denken ja immer, ich muss irgendetwas hermachen, damit ich interessant werde für andere Leute oder so etwas. Das ist hier nicht so. Okay, Petrus, darüber unterhalten wir uns später. Jetzt begegne ich dir. Simon, Sohn des Johannes, ich frage dich, liebst du mich? Dreimal fragt er ihn und jedes Mal kommt er ihm ein Stück entgegen. Beim ersten Mal lautet die Frage noch, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, und damit hat er Petrus ertappt, denn das wollte er gerne sein. Einer, der Jesus ganz besonders lieb hat. Einer, der ihn etwas mehr liebt als andere. Und das durften auch andere mitbekommen. Einer, der etwas mehr Erkenntnis hat als andere. Der einen tieferen Glauben besitzt und auch, wir wollen nicht drüber sprechen, eine bessere Ethik lebt. Ein bisschen zumindest als andere. Das wollte er gerne sein. Die letzte Frage lautet, liebst du mich mit der Wärme, wie man einen Freund liebt? Die Griechen haben mehrere Worte für Liebe und da gibt es in diesem Text tatsächlich eine kleine Abstufung. Am Anfang redet Jesus noch von der göttlichen Liebe und hinterher sagt er, okay, ich frage dich nach der Liebe, die Menschen bringen können, nach der freundschaftlichen Liebe. Hast du die für mich übrig? Du musst mir keine göttliche Liebe schwören, keine ewige. Es reicht mir, wenn du mir ehrlich sagst, wie lieb du mich hast. Hier darf Petrus dann auch endlich ehrlich sein. Herr, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Du kennst mein Versagen und du kennst meine Liebe. Und damit komme ich zum letzten Punkt, und das ist vielleicht in dieser Geschichte der wichtigste. Denn die Krise wird für Petrus zum Ort des Neuanfangs. Dort, wo wirklich alles in Frage gestanden hat, ist der Punkt, an dem Jesus sagt, da wollen wir doch jetzt nochmal neu anfangen. Er bekommt eine Rehabilitation, sein Platz in der Gefolgschaft hängt nicht an der Leistung, das hatten wir festgestellt. Also ist diese Gefolgschaft auch nicht gekündigt damit. Petrus erfährt seinen alten Auftrag in modifizierter Form. Weide meine Herde, kümmere dich mit der ganzen Liebe in dir um meine Gemeinde. Du liebst Jesus? Das ist viel. Das ist genug. Lass diese Liebe zu anderen fließen. Das ist dein Auftrag. Er will einfach nur das Niedergeschlagene wieder heil werden. Typisch Jesus, möchte man sagen. Und dann spricht er alle Niedergeschlagenen auf ihre Liebe an. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel, hat Jesus in einem Gleichnis einmal gesagt. Und damit wird diese Krise zum Startblock, ein Startblock für einen Neustart ins Leben. An diesen drei Punkten, finde ich, kann man wunderbar nachbuchstabieren, was Vergebung eigentlich heißt. Die Vergangenheit wird nicht ungeschehen gemacht. Manchmal gibt es so Bilder von Vergebung, die einen zu der Vermutung hinreißen lassen, wenn ich meinen ganzen Schrott zu Jesus bringe, dann ist das hinterher weg, so wie der Schrott, den ich zum Recyclinghof bringe. Das ist nicht meine Erfahrung, es tut mir leid, ich denke immer noch dran und es holt mich ein und es verklagt mich immer auch noch. Und manchmal wache ich auf in der Nacht und dann sind die Gedanken wieder da. Aber hier erfährt Petrus und ich auch, das ist nicht richtig, dass du dich da aufhältst. Komm, ich habe etwas anderes für dich. Wir gucken erstmal, was jetzt gerade ist. Wie stehst du jetzt gerade im Leben? Was hast du jetzt gerade für Fantasien? Was meldet sich da an Liebe in dir jetzt gerade? Wo möchtest du eigentlich hin? Das ist eine Frage, die mich viel mehr interessiert als diese ewige, alleinleidige Frage, wo bist du vielleicht falsch abgebogen? Der Vergangenheit wird also nicht mehr gestattet, die aktuelle Beziehung zu Jesus zu stören. Hier in dieser Begegnung zählt nur eines, hast du mich lieb, und das öffnet neue Horizonte, verleiht eine neue Lebensperspektive. Ja, so ist Vergebung. Und das macht es möglich, dass selbst finstere Momente zu großartigen Neuanfängen werden können, eben Startblöcke fürs Leben. Da kann man durchatmen. Und das machen wir jetzt auch. Amen.